Es ist ein köstlich Ding, geduldig sein und auf die Hilfe des Herrn hoffen. Unser Leben wäre 70 Jahre und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Und was daran köstlich scheint, ist doch nur vergebliche Mühe, denn es fährt schnell dahin, als flügen wir davon. Er aber, unser Herr Jesus Christus und Gott, unser Vater, der uns geliebt und uns einen ewigen Trost gegeben hat und eine gute Hoffnung durch Gnade, der tröste eure Herzen und stärke euch in allem guten Werk und Wort. Guten Morgen, liebe Geschwister hier zum zweiten Gottesdienst. Herzlich willkommen auch zu Hause an den Bildschirmen. Wenn wir schon das Lied singen, dass Gott durch sein Wort zu uns spricht, dann wollte ich diese Verse aus den Losungen vorlesen, die gestern und heute da standen und die uns, finde ich jedenfalls, zwanglos zu dem Predigtthema führen, das wir heute zu betrachten haben. Ein schwieriges Thema, die Kraft des Evangeliums im Leid. Schwierig deswegen, weil keiner von uns gerne leidet, keiner braucht Leid, meinen wir. Es ist schwierig, mit Leid umzugehen und auch ist es schwierig, Menschen im Leid zu begleiten. Deswegen war ich auch, als Daniel mich gefragt hat, ob ich wenn die Predigt zu dem Thema vorstellen könnte, eher ablehnend, zurückhaltend, weil ich kein Veteran des Leides bin, wie John Piper in dem Buch schreibt, das ich empfehlen kann. Das kann man kurz, also es ist ein kurzes Buch, sind viele prägnante Themen und kurze Kapitel drin. Es ist zum Selberlesen oder auch zum Weitergeben wirklich wertvoll. Ich weiß, dass manche von euch sicher auch schon mehr Leid erprobt sind, als ich es bin. Und ich persönlich räume gerne ein, dass ich vor Leid eher Angst habe und dass ich mich auch nicht als besonders leidensfähig einschätzen würde. Insofern habe ich gedacht, ich kann zu dem Thema nicht viel beitragen, euch nicht viel helfen. Habe aber dann nicht gleich abgesagt, sondern habe kurz überlegt, was die Bibel denn zum Thema Leid sagt. Und meine Gedanken sind dann ziemlich schnell auf Jesus Christus, auf den leidenden Herrn am Kreuz gelenkt worden. Ihr wisst, oder jedenfalls die, die mich kennen, dass mir das Abendmahl sehr wichtig ist und deswegen war mir der Gedanke auch ganz schnell vertraut und dann kam eine Überlegung zur nächsten und Gott hat mir dann auch vor Augen geführt, dass er mich ja auch schon durch Leid wunderbar getragen hat, auf ganz besondere Weise und dann habe ich mich durchgerungen und jetzt müsst ihr zusammen mit mir eine gewisse Zeit verbringen, um über das Thema Leid nachzudenken. Ich weiß, dass das wahnsinnig umfassend ist und ganz viele Facetten. Es gibt ganz viele Bibelstellen und viele Gedanken dazu. Ich habe einige, man kann das so machen, man kann das sicher anders machen. Seht mir nach, wenn manches fehlt, was ihr eigentlich dringend erwartet hättet. Aber ich mache euch Mut in den Hauskreisen, das nachzuarbeiten und auch die Fehlstellen auszufüllen und einfach zusammen zu überlegen, wie kriegen wir Leid mit Jesu Hilfe irgendwie unter die Füße. Beim Leid geht es in erster Linie um Trost. Im Leid, auch um das Ausharren im Leid. Es geht darum, Leute im Leid zu begleiten. Es geht vielleicht auch darum, sich ein bisschen zu wappnen oder vorzubereiten auf Leid. Es geht darum, Perspektive zu ändern. Das kam in den Versen, die Daniel gerade gelesen hat, zum Ausdruck oder auch in denen, die ich vorgelesen habe, auf das Zukünftige hinzuschauen. Es geht darum, Erfahrungen, die man selber schon gemacht hat, mit anderen zu teilen oder sich in den Erfahrungen zu stärken. Und es geht auch darum, die Bibel zu erforschen und zu erfassen. Was sagt sie uns denn über Leid? Ich möchte zu Beginn noch kurz beten. Vater, ich danke dir für dieses Lied, in dem wir gesungen haben, dass du durch dein Wort zu uns sprichst. Und vor allem danken wir dir, Vater, dass du kein ferner Gott bist, Herr, sondern dass du nahe bist, in deinem Wort nahe. Durch deinen Geist bist du uns nahe und durch deine Liebe und weil du einen jeden von uns kennst. Du kennst uns, wenn wir auf Wolke 7 schweben, wenn der Sonnenschein herrscht, Herr, wenn alles gelingt. Du kennst uns, wenn wir leiden, wenn wir traurig sind, wenn wir zweifeln. Danke, Herr, dass du in allem Erbarmen hast und dass du in allem gnädig bist, Herr Jesus. Wir wollen jetzt dich anschauen, wir wollen dein Wort anschauen, wir wollen erforschen, Herr, was du über Leid sagst. Du hast ja selber das größte Leid erduldet und erlitten hat. Herr Jesus, helfe uns dabei, das zu verstehen und vor allem dich im Herzen mehr groß zu machen, Herr. Segne bitte das Reden und das Hören. Amen. Auch wenn die Technik, Hendrik, vielen, vielen Dank, eine PowerPoint noch zusammengeschustert hat, will ich trotzdem ganz kurz die Gliederung euch schon mal vorweg sagen, dass ihr so einen groben Überblick habt. Ah, da kommt's. Ich sage jetzt ganz kurz was über den Aspekt, wie Menschen leiden, um zu sehen, dass wir alle irgendwie mit dem Thema zu tun haben. Dann wollen wir uns über die Ursachen und den Ursprung des Leides Gedanken machen, nämlich die Sünde. Wir wollen in der Bibel einige Personen uns anschauen, wie sie mit Leid umgegangen sind, unter anderem eben natürlich Jesus. Und wir wollen dann noch 6 Aspekte, biblische Aspekte, uns vor Augen führen, die man auch ausbauen kann, aber die uns vielleicht auch zu den einen oder anderen Wink mit dem Zaunfall geben oder uns vielleicht sensibilisieren für ein Thema, das wir stiefmütterlich behandeln. Wie leiden Menschen und wo findest du dich wieder? Ich habe eine Auflistung gemacht, die könnt ihr auch alle selber erarbeiten und jeder weiß das alles, was ich sage. Ich mache es trotzdem, um klarzumachen, dass wir alle irgendwo leiden. Viel Leid, nämlich das von Krieg, Naturkatastrophen, Hungersnoten, Israel, Tschernobyl, dieser Atomunfall, kennen wir Gott sei Dank nur aus den Nachrichten, können uns aber vielleicht ein bisschen vor Augen führen, was dort an Leid entstanden sein muss. Oder auch verfolgte Christen. Auch das hören wir immer von Open Doors, haben aber überhaupt keine körperliche Ahnung davon, was es sein muss. Wir leiden eher, wenn es um die Gesundheit oder den Körper geht. Es gibt einige unter uns, die auch vor kurzem operiert worden sind oder denen Operationen bevorstehen, die Chemotherapien über sich ergehen lassen müssen, die Rehabilitationen machen, die unter ständiger Schmerzsituation leiden. Es gibt Leute, die natürlich auch Angst haben vor dem, wie es weitergeht. Es gibt Leute unter uns, die Krankheiten in sich tragen, von denen sie nicht genau wissen, wie sie sich entwickeln werden. Manche von uns mussten schon liebe Menschen zu Grabe tragen. Der Tod führt auch zu Leid, wenn wir selber darauf zugehen sicher oder wenn andere darauf zugehen. Es gibt seelisches Leid, psychisches Leid, gerade in der Corona-Krise sagt man, dass sehr viele Selbstmorde passieren, viel mehr als sonst und dass Kinder auch leiden. Es gibt Leid in den Ehen, das ist manchmal vorübergehend, wenn man sich streitet und wieder verträgt. Es gibt aber auch schlimmeres Leid, wenn Ehen auseinandergehen. Es gibt Leid in der Familie, wenn es Streit mit den Kindern gibt, weil sie sich eben anders entwickeln, als man sich es vorstellt oder weil sie nicht dem Herrn folgen. Es gibt Leid am Arbeitsplatz, weil man gemobbt wird oder weil man Chefs hat, die unbarmherzig sind, die einem das Leben zur Hölle machen. Es gibt auch Leid vor dem Leid, das niemals kommt, so habe ich das genannt, nämlich die Sorge. Man sorgt sich vor irgendwelchen Dingen, die nie eintreten, aber trotzdem zerfressen sie einen innerlich. Ich kann das auch sehr gut, mich um Dinge zu sorgen. Wenn meine Familie zum Beispiel ohne mich unterwegs ist, dann male ich mir aus, was passiert, wenn. Aber Gott sei Dank sind sie immer bisher noch gekommen. Ich denke, ihr kennt das auch so oder so ähnlich. Es gibt auch Leid im geistlichen Bereich. Ich habe das vorhin auch schon gesagt, sage es jetzt hier nochmal. Sollte uns irgendwie auch vor Augen stehen, dass wir das nicht tun, wenn wir Geschwistern irgendwelche Dinge, Handlungen oder irgendwelche Pflichten auferlegen, die weder heilsnotwendig noch unbedingt biblisch sind, ne, und die nicht erfüllen können, dann mag das dazu führen, dass sie sich als ungenügend oder auch als fehl am Platz betrachten und kann zu Leid führen. Oder wenn wir Geschwistern in Streit sind und ihnen Vergebung verweigern, ihnen Vergebung nicht zusprechen, dann mag das auch Verbitterung hervorrufen. Auch da sollten wir sensibel und vorsichtig sein, einfach gut miteinander umzugehen und Leid in der Gemeinde zu vermeiden. Es gibt Leid im Alltag. Manchmal fällt es am Montag früh schwer aufzustehen und es ist schon ein bisschen Leid oder auch die Arbeit an sich. Leid gibt es auch, wenn man vor der Zukunft Angst hat. Corona macht es jetzt. Unsere iranischen Geschwister, die erleben das auch so am eigenen Leibe. Nicht zu wissen, ob man hier bleiben darf oder wieder in die Heimat zurück muss. Es ist auf jeden Fall schwierig. Dann gibt es Leid auch durch Sünde hervorgerufen. Das kennen wir vielleicht auch, dass wir eine Sündenlast auf uns tragen oder eine Sünde immer wieder passiert und wir darunter leiden. Oder es gibt auch Leute, die nicht Kinder Gottes sind, die leiden vielleicht auch unter der Lebensschuld und wissen nicht, wohin. Und ich habe es deswegen gemacht und aufgezählt, um einfach zu zeigen, dass wir hier alle im selben Boot sitzen, der eine mehr, der andere weniger. Und wenn jetzt jemand sagt, nee, die Aufzählung, die war an mir vorbei, dann kann ich sagen, Gott sei Dank, aber früher oder später wird dich wahrscheinlich zumindest einer von diesen Aspekten erwischen. Die Frage ist jetzt, wie wir damit umgehen, was wir damit tun, mit diesem Aspekt Leid, der einfach zum Leben gehört. Und der erste Punkt ist, dass wir uns kurz anschauen, oder ein bisschen länger vielleicht auch, was ist denn die Ursache und der Ursprung allen Leides? Meines Erachtens ist es die Sünde, die bei Adam und Eva in die Welt kam. Und das beschreibt Gott in seinem Wort auch, wenn wir dazu 1. Mose 3, Verse 16 fortfolgende lesen, wird es uns, glaube ich, klar. Nach dem Sündenfall spricht Gott zu der Frau. Und zu der Frau sprach er, ich werde sehr vermehren die Mühsal deiner Schwangerschaft. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Nach deinem Mann wird dein Verlangen sein. Und das heißt, meine ich, du wirst ein Verlangen dazu haben, über deinen Mann zu herrschen. Also die Emanzipation war da schon angelegt, aber er wird über dich herrschen. Und zu Adam sprach er, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, du sollst davon nicht essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du davon essen alle Tage deines Lebens, und Dornen und Disteln wird er dir sprossen lassen, und du wirst das Kraut des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichtes wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen, denn Staub bist du, und zu Staub wirst du zurückkehren. Und da sehen wir, dass eigentlich das ganze Leid des Lebens schon vorhergesagt und gebündelt ist in diesen paar Versen, die den ersten Menschen gleich nach dem Sündenfall prophezeit worden sind, nämlich Schmerzen und Leid bei der Geburt oder auch sonst. Dann der Zank zwischen Mann und Frau, den wir in der Gesellschaft so wunderbar sehen. Dann die Schwierigkeiten bei der Arbeit, die Anstrengung, die Mühe und schließlich der Tod, Staub zu Staub. Gottes Plan und Gottes Wunsch war es, glaube ich, nicht, dass die Sünde in die Welt kommt und auch nicht das Leid. Aber Gott hat den Willen des Menschen, den er nach seinem Bilde gemacht hat, respektiert und akzeptiert und führt dann eben dazu, dass der Mensch erntet, was er sät. Und an der Stelle wollen wir das erste Mal die Kraft des Evangeliums ins Spiel bringen. Das ist ja das Thema oder jedenfalls ein Teil des Themas, die Kraft des Evangeliums im Leid. Wenn wir erkennen, dass die Sünde Ursprung des Leides ist, dann stellt sich natürlich erstmal die Frage auch, wie gehe ich mit Sünde um? Also wie kann ich Sünde greifen? Kann ich sie besiegen? Kann ich sie aus meinem Leben verbannen? Kann ich dann vielleicht auch Leid wegmachen? Was macht die Sünde? Und wir wissen aus der Bibel, dass die Sünde der Grund ist, warum wir von Gott erstmal getrennt sind. Der Mensch ist durch die Sünde von Gott getrennt. Die Bibel sagt, es gibt auf der einen Seite sündige Menschen und den heiligen Gott. Und weil die Sünde dazwischen steht, gibt es eben keine Gemeinschaft, denn der heilige Gott kann nicht mit Sünde in Berührung kommen, also auch nicht mit sündigen Menschen. Und wir wissen aus der Bibel und aus unserem eigenen Leben, dass wir sündig sind und alle sündig sind und dass wir aber es auch nicht schaffen, die Sünde aus unserem Leben rauszubringen, zu verbannen. Wir können uns bemühen, aber wir werden erkennen, wir sündigen wahrscheinlich immer wieder und jeden Tag erneut. Würde bedeuten, wir sind immer von Gott getrennt. Weil Gott aber Gemeinschaft mit den Kindern, mit den Menschen, die er ja geschaffen hat, möchte und weil er sie lieb hat, hat er sich deswegen ein stellvertretendes Opfer gesucht, das diese Schuld tilgen und ausräumen kann für die Menschen, die es selber nicht schaffen. Und dieses stellvertretende Opfer findet er in seinem Sohn Jesus, der auch dieses Lamm, dieses reine Lamm sein konnte, um der Welt Sünde zu tragen, weil er selber eben ohne Sünde gewesen ist. Und dieses Opfer hat Jesus dann am Kreuz für uns gebracht, wo er sich von seinen Geschöpfen hat hinlagen lassen, wo er sein Blut vergossen hat, durch das wir unsere Sünden loswerden können, abwaschen können. Ich lese dazu zwei Stellen, also Römer 23, Vers 22, fortfolgende: Gottes Gerechtigkeit aber durch den Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt, also jeder, und erlangen eben nicht die Herrlichkeit Gottes und werden aber umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Oder in Römer 8, Vers 28, denn wir beurteilen, dass der Mensch durch Glauben gerechtfertigt werde, ohne Gesetzeswerke. Bedeutet, wenn jemand erkennt, dass er seine Schuld nicht alleine loswerden kann, seine Sünden oder sein Fehlverhalten, das aber an dem Kreuz ablädt und von dem Blut Jesu abwaschen lässt, dann ist er gereinigt, ohne dass er noch was tun muss. Er muss nur im Glauben und im Vertrauen auf das, was Jesus am Kreuz getan hat, das annehmen für sich persönlich. Und dann hat er Gemeinschaft mit dem Herrn oder kann Gemeinschaft mit dem Herrn haben, weil der Herr seiner Schuld dann nicht mehr gedenkt. Sie ist nicht mehr da für ihn. Und so sehen wir, dass wir über dieses Evangelium, das ich jetzt in Kurzform dargestellt habe, wenn jemand das zu dünn war oder wenn jemand da noch ein bisschen nachforschen mag, dann würde ich empfehlen, dass man die erste Predigt von Daniel auf der Homepage nochmal anhört, die Erstpredigt zu dieser Predigtreihe oder auch das Video, das es auf der Homepage gibt, da wird das Evangelium nochmal ein bisschen ausführlicher erklärt. Schaut es euch gerne an. Aber das Evangelium bedeutet für uns, wenn wir es annehmen für uns, dass wir durch die Sünde nicht mehr leiden müssen. Wir haben in der Aufzählung gesehen, dass manche von uns auch durch Sünden leiden. Wenn ich aber weiß, dass meine Schuld durch das Blut Jesu vergeben und vergessen ist, dann muss ich nicht mehr unter der Schuld leiden. Und ich würde euch auch Mut machen, dann nicht mehr nach dieser Schuld am Kreuz zu suchen und zu kramen, denn Gott tut es auch nicht. Er denkt ihrer nicht mehr. Deswegen können wir durch das Evangelium einen Teil der Aspekte, die zu Leid führen, schon ausklammern. Wenn wir aber bekehrt in dem Sinne sind oder auch Gottes Kinder sind, dann nimmt uns Jesus ja nicht sofort aus der Welt weg und versetzt uns ins Himmelreich, sondern er lässt uns auf dieser Erde leben. Also wir wissen alle, wir haben mehr oder weniger Leben vor uns oder auch schon hinter uns, und wir wissen auch, dass wir einigen dieser Aspekte, die Leid verursachen, nicht ausweichen können. Manche werden uns unweigerlich einholen, und gerade vor dem Hintergrund wollen wir den Aspekt oder das Evangelium nicht auf den Aspekt der Erlösung und Errettung beschränken, sondern wollen uns klar machen, was Jesus uns im Evangelium noch alles gibt. Er möchte nicht nur unser Erlöser sein, sondern er will uns ja auch auf dieser Erde begleiten. Er will unser Fundament sein. Er will unser Herr im Leben sein. Er möchte, dass wir unser Leben auch verändern, dass wir ihm ähnlicher werden, dass wir auch manche schlechte Angewohnheit mit seiner Hilfe vielleicht lassen. Er will, dass wir ihm nachfolgen, dass wir beständig sind, dass wir auch seine Jünger sind, dass wir andere zu Jüngern machen, dass wir das Evangelium weitersagen, dass wir ihm vertrauen, dass wir einfach ihm ähnlicher werden, zu ihm hinwachsen und dass wir vielleicht auch ein bisschen mehr Gottesfurcht bekommen in unsere Seelen und Herzen hinein, und dass wir auch eine Perspektive bekommen, die von dem Irdischen weggeht zum Himmlischen hin. Und wir möchten uns jetzt vor dem Hintergrund dieses zweiten Aspektes des Evangeliums ein paar biblische Figuren, Personen anschauen und überlegen, welche von diesen geistlichen Eigenschaften haben die in ihrer Person vereint, um mit Leid, das meistens weit über das Leid hinausgeht, das wir kennen, umzugehen und damit zurechtzukommen. Die Überschrift heißt Vorbilder in der Bibel und der Umgang mit Leid. Ich habe mir noch hergeschrieben Lebensbilder. Ich habe es vorhin schon gesagt, meine Mutter ist ein Fan von Lebensbildern, ich so ein bisschen weniger. Aber ich weiß, dass es wirklich hilfreich sein kann. Bei diesen biblischen Figuren war es jetzt bei mir so, sich die Leben von besonderen geistlichen Personen im Reich Gottes anzuschauen und zu sehen, wie gingen die mit dem Leben um. Das Leben ist ja oft ähnlich. Wir schauen uns Josef, David an unter anderem. Bei Josef war es so, die ganz bekannte Geschichte, ihr wisst es alle, er ist unschuldig verkauft worden von seinen Brüdern. Er war dann auch unschuldig im Gefängnis ganz viele Jahre, ist da auch vergessen worden dann, obwohl er die beiden Träume da, Mundschenk und Bäcker, glaube ich, richtig gedeutet hat. Und es würde zu erwarten sein, dass er irgendwann zerbricht, dass er verrückt wird und allem abschwört. Aber ich glaube, dass er durch ganz tiefe Gottesfurcht und durch Demut und Vertrauen in seinen Herrn, den er erkannte, durchgehalten hat. Und Gott hat ihn in diesen langen Jahren des Leidens und des Unrechtes geformt. Geformt zu einem Herrscher, des Volkes Ägypten oder auch zu einem Retter seines eigenen Volkes. Also er musste geformt werden und war dann zu einem bestimmten Zeitpunkt fertig, um Gottes Werk weiterzuführen. Und bei David war es ähnlich. Auch da wissen wir, dass er unschuldig von Saul verfolgt worden ist, ohne dass er irgendwas getan hätte, dann anschließend sogar unschuldig von seinem eigenen Sohn Absalom verfolgt. Und auch da war es einfach die Furcht, die heilige Furcht vor dem Herrn, die Gottesfurcht, die ihn davor bewahrt hat, seine Hand an den Gesalbten des Herrn zu legen, an Saul nämlich, den er an mehreren Stellen hätte töten können, um dieser Verfolgung ein Ende zu bereiten. Aber nein, er hat durchgehalten und er hat auf Gott vertraut. Und auch da war es ähnlich wie bei Josef so, dass David in dieser Zeit der Verfolgung zugerüstet wurde, um später ein König, ein Mann nach dem Herzen Gottes zu werden. Und bei Paulus lesen wir in 2. Korinther 12, Vers 7, und auf dass ich mich nicht durch die Überschwänglichkeit der Offenbarungen überhebe, wurde mir ein Dorn oder Pfahl für das Fleisch gegeben, ein Engel Satans, auf dass er mich mit Fäusten schlage, auf dass ich mich nicht überhebe. Also auch der Paulus hatte sein ganzes Leben lang mit einem psychischen oder körperlichen Leiden zu kämpfen, das ihn geschlagen hat, das aber den Sinn hatte, aufzupassen, dass er sich wegen all der geistlichen Fähigkeiten und Gaben, die er von Gott bekommen hat, nicht überhebt, nicht überheblich wird, nicht hochmütig wird, sondern einfach demütig bleibt und sich in der Abhängigkeit des Herrn weiß. Und da könnte man jetzt als Zwischenfrage in den Raum werfen, ist damit die oft gestellte Frage, warum Gott Leid zulässt, nicht eigentlich schon beantwortet? Denn an diesen drei Beispielen sehen wir, dass Gott Leid hier besonders benutzt hat. Und wenn wir die gesamten Geschichten betrachten, vom Ziel her gesehen, hatte das Leid ja auch seinen Zweck, nämlich um alle drei zuzurüsten für ihren Dienst, für das, was Gott vorhergesehen hat. Zugegeben haben wir den Vorteil, dass wir anders als Josef im Gefängnis und anders als David in der Verfolgung in den Höhlen von Adullam, glaube ich, das Ende der Geschichte schon kennen. Es tut uns jetzt leicht zu sagen, naja, das hatte schon seinen guten Grund. Ich möchte aber den Bogen auf uns schwenken. Wenn Gott bei diesen drei Personen es im Ergebnis gut gemacht hat, bei Hiob dann auch und bei Abraham und Isaak auch, die wir noch gleich anschauen, dann würde ich einfach die Frage, die rhetorische Frage vielleicht aufwerfen, wieso soll er es dann bei uns nicht auch gut machen? Also wenn jemand von uns leidet und den Sinn nicht erkennt und das Ende nicht kennt, dann darf er sich, glaube ich, an Gott wenden und sagen, Gott, du hast es bei diesen Personen gut gemacht, im Ergebnis, ich vertraue drauf und erwarte, dass du es bei mir auch gut machst. Und es mag auch dem einen oder anderen dann helfen, auszuharren, im Leid einfach still zu sein. Hiob darf bei der Betrachtung von Personen, die mit Leid zu tun haben, nicht fehlen, das ist mir klar. Ein besonderes Buch, auch ein sehr schwieriges Buch, wie ich finde, und wir können es in der kürzeren Zeit sicher nicht verstehen und umfassend erklären. Ich würde euch aber Mut machen, wer will, Kapitel 28 zu lesen. Da geht es darum, Furcht. Die Furcht des Herrn ist Weisheit und vom Bösen weichen ist Verstand. Das ist, glaube ich, ein zentrales Kapitel in dem Buch. Und die Kapitel 38 bis 42, wenn man diese 5 Kapitel liest, dann hat man, glaube ich, schon relativ viel verstanden. Und ich möchte euch exemplarisch einige Verse aus dem Kapitel 40 vorlesen und 42, die einen Einblick geben. Und zwar ist es die Rede des Hiob, nachdem Gott zu ihm gesprochen hat. Und die macht, glaube ich, schon sehr viel deutlich. Hiob 40, Vers 3, nachdem das ganze Leid über ihn hereingebrochen war, sagt Hiob folgendes, da antwortete Hiob dem Herrn und sagte, siehe, zu gering bin ich, was kann ich dir erwidern? Ich lege meine Hand auf meinen Mund. Einmal habe ich geredet und ich will nicht mehr antworten und zweimal und ich will es nicht wieder tun. Kapitel 42, Vers 1 bis 6. Und Hiob antwortete dem Herrn und sagte, ich habe erkannt, dass du alles vermagst und kein Plan für dich unausführbar ist. Wer ist es, der den Ratschluss verhüllt ohne Erkenntnis? So habe ich denn meine Meinung mitgeteilt und verstand doch nichts. Dinge, die zu wunderbar für mich sind und die ich nicht kannte. Höre doch und ich will reden, ich will dich fragen und du sollst es mich wissen lassen. Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Darum verwerfe ich mein Geschwätz und bereue in Staub und Asche. Ich finde das ganz besondere Verse, besondere Aussprüche einer Person, von der zu Beginn des Hiob-Buches gesagt wird, dass es keinen auf der Erde zum damaligen Zeitpunkt gab, der Gott mehr gehorcht und der Gott mehr gefürchtet hätte als er. Und dieser Hiob muss erkennen, nachdem das Leid über ihn hereingebrochen war und er Gott zur Rede stellen wollte und Gott ihm antwortet, dass er keine Form von Antwort hat, dass er keinen Anspruch hat, mit Gott zu sprechen, auch nicht ihn anzuklagen. Er hat einfach gemerkt, dass das, was er gesagt hat, Geschwätz war und hat erkannt, dass er den Mund zu halten hat vor Gott. Also da sieht man, wie groß Gott sein muss. Wenn jemand, der ganz, ganz große Gottesfurcht schon hatte, sowas sagt, nach dem, was ihm passiert ist, dann muss man nicht viel Fantasie haben, zu erkennen, wie groß ist eigentlich der Schöpfer aller Dinge. Ich finde das ganz bemerkenswert. Hiob auch eine ganz besonders große Person, glaube ich. Wir wollen uns noch Abraham und Isaak anschauen, die auch viel gelitten hatten auf dem Weg zum Berg Moria, als Abraham Gott aufgetragen wurde, seinen einzigen erstgeborenen Sohn zu opfern, der die Verheißung ja in sich trug. Auch da glaube ich, dass der Vater, der den Plan erkannte, auf dem Weg dorthin, der durchaus ein paar Tage, glaube ich, gedauert hat, schon wahnsinnig gelitten haben muss. Immer wieder den Gedanken im Kopf. Aber Abraham hat nicht abgebrochen oder sich umgedreht oder auch nicht zusammengebrochen, weil er ein ganz besonderes, unerschütterliches Vertrauen in seinen Herrn hatte. Er wusste, Gott kann auch aus den Toten auferwecken, wenn er will. Und auch Isaak, finde ich, hat eine besondere Rolle in der Situation. Der hat vielleicht während des Weges noch nicht so viel gelitten, weil er gedacht hat, es wird ein Tier geopfert. Aber spätestens, als kein Tier da war und als Abraham ihn auf den Altar legt und ihn da wahrscheinlich auch festbindet, spätestens da hat er auch gelitten. Und hat aber nicht, obwohl er, glaube ich, seinen Vater auch aufgrund der Körperlichkeit, das war, denke ich, ein heranwachsender junger Mann, auch seinen Vater hätte überwältigen können, es über sich hat ergehen lassen. So ähnlich wie auch Jesus am Kreuz vielleicht. Und auch Isaak hatte an der Stelle ein unendliches Vertrauen in seinen Vater bewiesen, den er erkannte und von dem er wusste, der tut mir nichts Böses. Und ich habe dem Zusammenhang vorhin auch schon erwähnt, dass ich am Freitag eine Predigt von dem Benedikt Peters hören durfte, die in Berlin stattfand, wo manche von uns auch live dabei waren, der über das Thema Väter und Söhne oder Mütter und Töchter oder Eltern und Kinder gesprochen hat und so Mut vermittelt hat, Eltern, oder vielmehr uns aufgefordert hat, den Eltern mit Kindern so umzugehen, dass sie eben auch so ein Vertrauen lernen wie der Isaak, dass sie dem Herrn vertrauen, vielleicht an unserem Vorbild auch, oder auch, dass sie an uns eben oder zu uns ein besonderes Vertrauen haben. Herausfordernd, aber vielleicht auch motivierend. Schließlich wollen wir uns Jesus anschauen. Ich sagte ja vorhin schon, dass der leidende Jesus am Kreuz für mich auch Anlass war, Bereitschaft zu zeigen, mit dem Thema mich zu befassen. Und ich möchte euch aus Matthäus 26, die Verse 36 fortfolgende vorlesen, die ihr auch schon alle kennt, aber führen wir sie uns einfach nochmal vor Augen unter dem Gesichtspunkt, leidet der Sohn Gottes auch und wenn ja, wie? Und was macht er mit dem Leid? Das war kurz vor der Kreuzigung. Dann kommt Jesus mit ihnen an ein Gut, genannt Gethsemane, und er spricht zu den Jüngern, setzt euch hier, bis ich hingegangen bin und dort gebetet habe. Und er nahm den Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus mit und fing an, betrübt und geängstigt zu werden. Der Sohn Gottes ist betrübt und geängstigt. Dann spricht er zu ihnen, meine Seele ist sehr betrübt sogar, bis zum Tod, bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter und fiel auf sein Angesicht und betete und sprach, Vater, mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kommt zu den Jüngern und findet sie schlafend. Und er spricht zu Petrus, also nicht eine Stunde konntet ihr mit mir wachen. Wachet und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist zwar ist willig, das Fleisch aber schwach. Wiederum zum zweiten Mal ging er hin und betete und sprach, mein Vater, wenn dieser Kelch nicht vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Und als er kam, fand er sie wieder schlafend, denn ihre Augen waren beschwert. Und er ließ sie, ging wieder hin, betete zum dritten Mal und sprach wieder dieselben Worte. Also der Sohn Gottes in Menschgestalt hat gelitten. Und der hat nicht nur irgendwie gelitten, sondern der hat sehr gelitten bis zum Tod. Ich lese euch noch in der Erklärung, was da steht. Das hat mir ein bisschen geholfen, auch die Schwere dieses Leidens zu verstehen. Es geht nicht nur um die Angst vor den körperlichen Leiden. Der Wert des Berichtes über die Todesangst in dem Garten liegt darin, dass uns gezeigt wird, wie er, nämlich Jesus, sich bewusst war, dass die Todesangst am Kreuz, was die Todesangst am Kreuz bedeuten würde. Wenn nämlich seine Seele zu einem Opfer für die Sünde gemacht wird, Jesaja 53, Vers 10, und Gott sein Angesicht vor ihm verbergen würde. Er wusste voll und ganz, was der Preis sein würde, und er bezahlte ihn freiwillig. Also die größte Angst hatte Jesus wahrscheinlich nicht vor den körperlichen Leiden, sicher auch, aber davor, dass er, der vorher keine Sünde kannte, mit Sünde überschüttet war, nämlich mit der Schuld der Welt, und dass deswegen, wir haben vorhin gehört, die Sünde trennt uns von Gott, dass deswegen Gott auch sein Angesicht von seinem Sohn wegwenden musste. Vorher war das eine unzertrennliche Verbindung, aber am Kreuz musste Gott, der seinen Zorn auf seinen Sohn sozusagen abgeladen hat, sich von seinem Sohn abwenden, und davor hatte Jesus Angst. Und Jesus hat das gemacht, nicht nur, weil er uns unendlich liebt und weil er wusste, es gibt keinen anderen Weg, dass die Geschöpfe, seine Geschöpfe in den Himmel kommen können, sondern auch, weil er dem Vater gehorsam war. Er hat sich dem Willen des Vaters unterstellt, obwohl er auch gerne gehabt hätte, dass er den Kelch nicht trinken muss. Und das ist, was uns so schwerfällt, glaube ich, dass wir auch schon manchmal Kelche trinken müssen, aber uns schwer tun zu sagen, Vater, dein Wille geschehe. Er hat Jesus den Vater verherrlicht am Kreuz, indem er eben nicht weggegangen ist, was er leicht hätte tun können, um dann drei Tage später bei seiner Auferstehung selbst vom Vater verherrlicht zu werden. Er hat Demut bewiesen und auch großes Vertrauen in seinen Vater, von dem er vorher noch nie getrennt war, aus Liebe zu uns. Und ich glaube, dass auch ein Aspekt, der uns ebenfalls wert sein sollte, dazu beigetragen hat, dass Jesus da nicht weggegangen ist. Das ist nämlich der Ausblick auf die Herrlichkeit beim Vater. Das kam jetzt im Vorprogramm auch schon ein bisschen zum Ausdruck. Hebräer 12, Verse 1 bis 2, heißt es, lasset uns laufen durch Geduld in dem Kampf, der uns verordnet ist. Also wir haben hier auf Erden auch einen Kampf durchzustehen und aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, welcher der Schande nicht achtend für die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Also der Ausblick auf die Herrlichkeit, die hat Jesus sicher auch geholfen und die sollte uns auch helfen. Das hat mit Perspektive zu tun, auf die kommen wir dann später noch ein bisschen genauer zu sprechen. Und ich möchte euch und uns Mut machen, dass wir das, was Jesus da am Kreuz getan hat, nie vergessen und dass wir es auch nie verlernen, ihm immer wieder Dank zu opfern, ihm dankbar zu sein, weil in seinem Werk am Kreuz haben wir nicht nur die Sünde los, sondern haben gleichzeitig ewiges Leben versprochen. Jesus bereitet uns Wohnungen vor, er wird uns eines Tages zu sich holen. Wir haben eine wunderbare Perspektive. Die Hölle ist für uns kein Thema. Und wir haben nebenbei auch auf dieser Erde alle Verheißungen in seiner Person ebenfalls uns zu eigen gemacht. Und das sollte uns eben auch Mut machen, nicht nur in schönen Tagen ihn zu loben, sondern auch in vielleicht traurigen oder dunklen Tagen einfach ihn zu bitten, uns zu helfen. Denn er ist ja, wir sind Brüder und Schwestern von Jesus sogar. Wie sollte er uns nicht helfen? Wir möchten uns jetzt zum Schluss noch 6 Punkte, Aspekte vor Augen führen, die ich auch mit Bibelstellen untermauert habe, die sicher nicht abschließend sind. Ich habe das vorhin auch gesagt, möchte euch Mut machen, auch im Hauskreis darüber zu diskutieren, auch gerne kontrovers oder diese Liste zu verlängern. Ich glaube aber, sie kann uns helfen. Erster Punkt ist, suche gerade im Leid Trost in Gottes Wort und bei Jesus. Wenn wir im Leid sind, dann ist man schnell versucht, irgendwie bei Menschen Hilfe zu finden. Das ist sicher auch manchmal angezeigt und auch gut bei Geschwistern, die begleiten zumindest. Jesus hat es ja auch gemacht, indem er in den Garten Gethsemane 3 Jünger mitgenommen hat. Das war dann aber nicht sozusagen von Erfolg gekrönt. Hiob ist auch getröstet worden von Freunden und ich glaube sogar, die haben ihn gut getröstet am Anfang, denn die hatten es geschafft, 7 Tage lang mit ihm im Dreck auszuharren, ohne ein Wort zu sagen. Und ich glaube, dass man in der heutigen Welt niemanden findet, der es schafft, mit einem Leidenden 7 Tage Mund zu halten und mit dem zu leiden. Sondern wir würden geneigt sein, nach 7 Minuten spätestens anzufangen, schlaue Ratschläge zu geben. Also Gemeinschaft mit Geschwistern ist sicherlich gut, aber den Trost und die Hilfe in Gottes Wort zu suchen, ist sicherlich viel, viel besser. Psalm 23 kommt einem dann natürlich sofort in den Sinn. Mir wird nichts mangeln. Und auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens oder selbst wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unglück oder Unheil, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Eine weitere Stelle, die einem Trost spendet, wie ich meine, Johannes 11, Vers 33, als Jesus den Tod des Lazarus beklagt. Als nun Jesus sie weinen sah und die Juden weinen, die mit ihr gekommen waren, ergrimmte er im Geist und wurde erschüttert und sprach, wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sagten zu ihm, komm, Herr, komm und sieh. Jesus weinte. Und Jesus weinte, obwohl er wusste, da hatten wir kurz drüber gesprochen, obwohl er wusste, dass er ihn kurz danach auferwecken würde. Trotzdem war er ergrimmt im Geist und hat Mitleid gehabt. Und das heißt für mich, wir haben einen Herrn, der für uns gelitten hat am Kreuz, Leiden, die wir nicht kennen, die wir auch nie erleben müssen, aber der weiß, was es heißt, auf dieser Erde zu leiden und der auch mit unseren Leiden Mitleid hat, der uns versteht, zu dem wir kommen dürfen, der uns auch nicht verlässt. Und wenn wir in Leiden sind oder auch wenn wir nicht in Leiden sind, zweiter Aspekt, machen wir uns doch bewusst oder immer wieder bewusst, dass Gott Liebe ist, und dass er absolut vertrauenswürdig ist, anders als Menschen oft. Und ich möchte euch da einfach ein paar Stellen vorlesen. Römer 5, Vers 8 heißt es, Gott aber erweist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus, da wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Oder Römer 8, Vers 32. Er, der doch seines eigenen Sohnes nicht geschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Also wenn Gott für uns seinen eigenen Sohn opfert, wie kann er größere Liebe beweisen als so? Dann wird er uns doch alles andere, was wir brauchen, erst recht geben. Johannes 3, Vers 16 lese ich noch, den ganz bekannten Vers. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab. Da steht es nochmal auf, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Der an sein Kreuz, das Tod, an das Opfer am Kreuz glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Oder Sprüche 3, Vers 5, das ist für mich ein ganz besonders wertvoller Vers. Weil vielleicht für euch auch, weil man immer neigt, alles zu durchdenken und sich Gedanken zu machen. Und da steht genau das Gegenteil. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand, Klammer auf, der einen oft in die Irre führt, Klammer zu. Und ich möchte euch in dem Zusammenhang noch mal kurz erinnern, ich hatte vor ein paar Wochen euch ein Handybild gezeigt von einem kleinen Vogel, der auf einem Waldweg lag. Ich war spazieren in Eschenbach an einem wunderbaren See und habe mit Gott gesprochen und irgendwann habe ich den Vogel wahrgenommen, an dem ich fast vorbeigelaufen wäre und bin dann zurück und da war für mich klar, Gott will mir in dem Moment zeigen, ich achte sogar auf diesen kleinen Vogel, also erst recht auf dich. Jemand hat geschrieben, das habe ich gelesen, Gott ist auf jeder Beerdigung eines jeden Sperlings. Und wenn Gott sich auch um diese kleinen, scheinbar unscheinbaren Geschöpfe kümmert, die unsere Katze im Moment unzählige Male bringt, dann wird er doch erst auf uns Acht haben. Und das müssen wir uns bitte auch vor Augen führen. Gott achtet auf die kleinen Vögel, die für uns wenig wert sind, und erst recht auf uns, die wir die Krönung der Schöpfung sind, nach seinem Ebenbild gemacht. Gott liebt uns und wir dürfen ihm vertrauen, mehr als unserem eigenen Verstand. Ein weiterer Aspekt, der ist vielleicht ein bisschen auch schwierig, erkenne schon jetzt an, Gott ist der Töpfer oder der Schöpfer und wir sind der Ton. Und ich habe noch keinen Ton gesehen, der dem Töpfer Vorschriften macht, im Hinblick auf die Frage, welche Farbe kriegt das Gefäß oder welche Form kriegt es, ist es schön oder ist es nicht schön, ist es geschmackvoll oder nicht. Auch das müssen wir erkennen, dass wir der Ton in der Hand des Töpfers sind. So ähnlich wie Hiob das auch erkennen musste, dass er als Ton dem Töpfer eigentlich gar nichts sagen kann, sondern alles, was er gesagt hat, hinterher als Geschwätz erkannt hat und die Hand auf den Mund gelegt hat. Und das hat ein bisschen mit Gottes Bild vielleicht zu tun, dass wir uns einfach mehr klar machen, wer ist eigentlich Gott. Hiob hat es so eindrücklich erfahren und erlebt, wie groß Gott ist. Uns ist Gott oft so klein vielleicht. Wir bitten immer irgendwas, wir wollen von Gott irgendwas haben. Wir geben ihm wenig Anbetung und üben uns auch wenig drin, in der Gottesfurcht zu wachsen. Seine Größe mehr zu erkennen, zu spüren, einfach den Unterschied zwischen ihm und uns. Römer 9, Vers 21 lese ich an der Stelle nur kurz vor. Oder hat der Töpfer nicht die Macht über den Ton, aus derselben Masse das eine Gefäß zur Ehre und das andere zur Unehre zu machen? Ist schwierig, gebe ich zu. Ist für mich auch schwierig. Wir wollen alle schöne Gefäße sein. Wir können für Gott aber brauchbare Gefäße sein, indem wir uns von ihm erfüllen lassen und indem wir ihm uns mehr zur Verfügung stellen. Dann kann er uns auch formen. Das war ja auch der Aspekt, weshalb Josef und David so leiden mussten. Er hat sie geformt, sodass sie hinterher nach seinem Geschmack waren. Und so kann Leiden auch bei uns dazu führen, dass es eben manche Aspekte, vielleicht den Hochmut oder den Stolz oder das Selbstvertrauen einfach bricht, um uns zu besseren, zu brauchbareren Gefäßen oder Werkzeugen zu machen. Und wenn wir ehrlich sind, müssen wir schon erkennen, dass wir aus uns heraus selber überhaupt nichts können. Wir können nichts erhalten, nichts festhalten, nichts konservieren, wir können eigentlich gar nichts machen. Und keiner von uns weiß, auch wenn er jetzt meint, dass er gesund ist und dass er überhaupt keine Krankheiten in sich trägt, keiner weiß, ob er den Abend erlebt. Ja, es kann ein Herzinfarkt sein, es kann ein Schlaganfall sein, es kann ein Autounfall sein, es kann ganz viel sein. Also wir können aus uns gar nichts. Und das erkennen wir oft so schlecht, wenn wir unter der Sonne laufen, wenn alles funktioniert. Wenn wir aber leiden und krank sind und vielleicht im Krankenhaus liegen und merken, dass wir eben nichts mehr tun können, dann kommt das Bewusstsein, dass wir abhängig sind vom Schöpfer. Und deswegen braucht manche vielleicht auch Leid, um wieder geerdet zu werden. Ich habe das auch für mich so ein bisschen erlebt, dass es in dem Leid zwar schwer ist, aber doch heilsam zu sehen, Vater, ich weiß, ich kann ohne dich nichts und ich bin nichts. Und wenn einer sagt, ich will aber nicht in der Hand des Töpfers unbedingt sein, ich will mich dem nicht ausliefern, dann würde ich einfach Mut machen, bewusst zu machen, dass es ein liebender Töpfer ist. Keiner, der das Gefäß macht, um es dann hinterher kaputt zu machen, sondern der das Gefäß liebt. Und der will es im Ergebnis am Ende gut machen mit dem Gefäß. Also dem liebenden Töpfer, dem können wir uns, glaube ich, ganz gut anvertrauen. Nächster Punkt, der ist uns Menschen auch ein bisschen fern, wo uns aber Leid auch helfen kann, nämlich die Perspektive zu verändern. Überdenke und verändere, erneuere deine Perspektive rechtzeitig. Mir geht so und ich glaube ganz vielen von euch auch, dass wir halt in der Welt leben. Also wir wissen, wir sind nicht von der Welt, weil wir Gottes Kinder sind, aber wir leben in der Welt und fühlen uns hier irgendwie auch ganz wohl. Also würde ich mal sagen, wir genießen auch viele Dinge, was wir auch sicher dürfen, aber wir müssen uns klar machen, dass wir hier keine bleibende Stadt haben. die Welt sagt, jetzt gerade im Besonderen in Verbindung mit Corona, Hauptsache gesund, es ist das Wichtigste, dass wir gesund sind, oder überall in jeder E-Mail, die man bekommt, jedem Brief steht, bleiben Sie gesund. Und Gottes Wort dagegen sagt, Prediger 1, Verse 2 und 14, Eitelkeit der Eitelkeiten, spricht der Prediger, alles ist eitel, da geht es nicht um Gesundheit. Oder Vers 14, ich habe alle die Taten gesehen, welche unter der Sonne geschehen. Also alles, was hier auf Erden passiert. Und siehe, alles ist Eitelkeit und ein Haschen nach Wind. Das ist auch ganz wichtig, glaube ich, zu verinnerlichen und zu verstehen. Christi Himmelfahrt war am Donnerstag, wer das ein bisschen im Blick hatte, der hatte ja auch zwangsläufig dann die Perspektive, wo ist denn Jesus jetzt? Ne? Er war nicht da, um ein Königreich auf Erden zu errichten, sondern er war da, um zu erlösen und dann wieder in den Himmel zu gehen, wo er uns erwartet, eine himmlische Perspektive. Hebräer 3, Vers 14 steht, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Wenn unser Körper, unsere Gesundheit, unsere Gaben, unsere Fähigkeiten, unser Vermögen, unser Aussehen, unsere Häuser, wenn das alles wäre, was es gäbe, überhaupt alles wäre und irgendwas bricht weg, vor allem die Gesundheit oder das Leben, dann würden wir alles verlieren. Aber wir wissen, dass es eben Gott sei Dank so nicht ist und da hilft uns die Bibel, Gottes Wort, aber auch Leid kann uns helfen, diese Perspektive ein bisschen zu verändern, nämlich nach oben, nach den himmlischen Dingen zu trachten, ein bisschen mehr Abstand zu gewinnen von dem, was die Welt ist. Heute Morgen habe ich, glaube ich, noch gelesen, wer die Welt lieb hat, kann Gott nicht lieb haben. Es geht nicht beides. Deswegen ist es gut, wenn wir einen gesunden Abstand zu der Welt auch bekommen und manchmal ist eben Leid dazu notwendig, um das zu bewerkstelligen. Philipper 3, Vers 20 lese ich noch, oder noch eine Stelle dann. Denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten, der unseren Leib der Nichtigkeit umgestalten wird, zur Gleichgestalt mit seinem Leib der Herrlichkeit. Oder 2. Korinther 4, Vers 17 und 18. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit, die wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare, denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. Ich glaube, der Vers will sagen, das, was wir hier an Schmach oder an Leid erleben, ist eigentlich nur relativ kurz. Und wenn wir es überwinden, dann wird uns ein ewiges Heil im Himmel zuteil. Und ich möchte im Hinblick auf Perspektive nochmal auf den David kurz zurückkommen, den König David, der ungerecht verfolgt wurde, haben wir vorhin gehört, auch von Gott geformt wurde. Er ist aber auch mal selbst verschuldet in Leid gekommen, nämlich als er den Tod seines ersten Sohnes, seines Kindes, da steht gar nicht Sohn, sondern Kind, mit Bathseba betrauert hat. Da steht in der Bibel Folgendes, 2. Samuel 12, Vers 23. Jetzt aber, also erst hat er gefastet, weil er gehofft hat, dass er Gott dazu bewegen kann, das Kind am Leben zu lassen, dann war das Kind doch tot. Jetzt aber, da es das Kind tot ist, wozu soll ich denn fasten? Kann ich es etwa zurückbringen? Und jetzt kommt ein Vers, der mir noch gar nicht so bekannt war, auf den hat mich Daniel gebracht, sagt David dann, ich gehe zu ihm, aber es wird nicht zu mir zurückkehren. David ist da vielleicht auch brutal realistisch, aber er weiß, wenn das Kind tot ist und Gott es nicht am Leben erhält, dann ist es tot, dann wird es nicht mehr zurückkommen. Aber er ändert die Perspektive auch, also er versinkt nicht in Selbstmitleid, aber er schöpft Hoffnung und Mut aus dem Umstand oder aus der Erwartung und der Hoffnung, die er hat, nämlich dass er, wenn er stirbt, zu dem Kind gehen wird, das Kind also wieder sieht oder wieder treffen wird. Und dieser Aspekt, der sollte uns, glaube ich, oder der darf Eltern Mut machen, die ein Kind verlieren, gerade so ein kleines Baby oder ein ungeborenes Kind verlieren, dass sie dieses Kind wieder sehen werden. Das war meiner Mutter zum Beispiel ein ganz großer Trost, als sie 1988 vor über 30 Jahren meine Schwester Christa nach der Geburt verloren hat, hat sie natürlich auch gelitten und auch Fragen gestellt, aber im Ergebnis konnte sie sagen, der Herr hat gegeben und der Herr hat genommen und sie freut sich, wenn sie wieder sieht. Und der vorletzte Punkt noch, sei gewiss, auch jetzt und im Leid, dass Gott die Kraft gibt, die notwendig ist, Leid zu überstehen und dass er nicht über die Maßen versucht, sondern unser Vermögen kennt. Sorget nicht für den morgigen Tag. Markus 13, da heißt es, wenn sie euch hinführen, um euch zu überliefern, so sorget vorher nicht, was ihr reden sollt. Also macht euch jetzt nicht schon Gedanken, was ihr dann, wenn ihr mal verfolgt werdet, reden würdet, denn der Heilige Geist wird euch dann sagen, was ihr reden sollt. Mit anderen Worten, sorgt euch nicht, ich sorge dann schon für euch, wenn es soweit ist. Oder Matthäus 6, Vers 34, so sei nun nicht besorgt für den morgigen Tag. Das ist für diejenigen gut, die sich leicht Sorgen machen, zu denen ich auch gehöre, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Und da kann ich noch ganz kurz berichten, hier sind jetzt vielleicht viele, die das alles schon kennen. Ich hatte selber erlebt, dass Gott für einen sorgt, wenn es soweit ist. Vor 5 Jahren hatte ich bei einem Urologen eine Diagnose an der Niere bekommen, die operiert werden musste, und ich war dann im Krankenhaus und sehr, sehr deprimiert und angeschlagen, und es war trüb draußen, und ich habe dann auch gefragt, Gott, wo bist du jetzt? Wenn es dich denn gibt, Gott, dann mach jetzt bitte irgendwas. Also ich habe einfach furchtbare Angst bekommen. Habe dann Gott einfach das so gesagt, das darf man also tun. Und es hat nicht lange gedauert, dass Gott gehandelt hat. Er hat mich, obwohl ich von Versicherungswegen überhaupt keinen Anspruch darauf gehabt hätte, in den Komfortpflegebereich des Chefarztes verlegt, zu einem alten Mann, 84 Jahre hat sich später herausgestellt. Und ich hatte überhaupt keine Lust, mit dem Mann da irgendwie jetzt in Kontakt zu treten, und hatte auch keinen Appetit. Der hat aber dann angefangen zu essen. Bevor er aber gegessen hat, hat er Besuch, nämlich seine Frau und ein jüngerer Mann, die haben gebetet, und zwar haben die gebetet, so wie wir es kennen. Die haben zum Herrn gebetet, für das Essen gedankt und um Segen gebeten. Und in dem Moment war mir ganz schnell wie Schuppen von den Augen klar, da hat Gott dich jetzt, dich kleinen Ungläubigen, zu einem alten, erfahrenen Bruder. Und der war dann eine Woche lang mein Seelsorger und hat mich wunderbar getragen. Und ich möchte es einfach zur Ehre des Herrn sagen, gleichzeitig euch aber auch Mut machen, wenn man mal in schwierige Lagen kommt, dann hat Gott schon eine Hilfe parat. Und vielleicht kann man, wenn man erfahren ist im Leid, auch selber mal so Segen sein für andere Menschen. Also mich hat das gestärkt und getragen. Und ich muss auch natürlich gestehen, wenn ich nicht durch dieses Leid im Krankenhaus gegangen wäre, hätte ich diese Erfahrung auch nicht gemacht. Also Leid führt zu Erfahrung mit dem Herrn. Ich lese dann später noch 2 kurze Stellen vor. Und ich habe vorhin schon gesagt, dass Gott uns auch nicht über unser Vermögen versucht. Er weiß, was wir tragen können, und er weiß, was wir nicht tragen können. Und ich möchte jetzt noch zum Abschluss auf den letzten Aspekt des Leides eingehen, im Lukas 16. Ein Leid nicht von dieser Welt, das auch nicht aufhört und das wahrscheinlich das, oder nicht wahrscheinlich, sondern ganz sicher das Allerschlimmste ist, was man sich überhaupt vorstellen kann. Es war aber ein reicher Mann, und er kleidete sich mit Purpur und feine Leinwand und lebte alle Tage fröhlich und im Prunk. Ein Armer aber mit Namen Lazarus lag an dessen Tor voller Geschwüre. Und er begehrte, sich mit den Abfällen vom Tisch des Reichen zu sättigen, aber auch die Hunde kamen und leckten seine Geschwüre. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und als er im Hades seine Augen aufschlug und in Qualen war, sieht er Abraham von Weitem und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers in Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach, Kind, gedenke, dass du dein Gutes völlig empfangen hast in deinem Leben und Lazarus ebenso das Böse. Jetzt aber wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. Und zu diesem allen ist zwischen uns und euch eine große Kluft festgelegt, damit die, welche von hier zu euch hinübergehen wollen, es nicht können, noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen. Und er sprach aber, ich bitte dich nun, Vater, dass du hin in das Haus meines Vaters sendest, denn ich habe 5 Brüder, dass er ihnen eindringlich Zeugnis ablege, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Hades ist der Aufbewahrungsort der Toten, die nicht Kinder Gottes sind. Die werden dann, wenn Gott alle Menschen richtet, zusammen mit dem Hades in den Feuersee geworfen. Aber auch in diesem Hades ist schon von Qualen die Rede und von Flamme und offenbar von Hitze, weil der wollte ja ein bisschen Wasser nur haben. Und das soll uns zweierlei sagen. Zum einen, wenn wir Kinder Gottes sind, dann dürfen wir dankbar sein, dass wir es nur mit irdischem Leid zu tun haben und nicht mit diesem Leid, weil dieses Leid hört nicht mehr auf. Und wenn wir es noch nicht sicher sind, dann sollten wir schleunigst das mit Jesus ins Reine bringen und unsere Schuld an dem Kreuz abladen, so wie ich es vorhin auch erklärt habe. Und es sollte uns auch motivieren, dass wenn wir in unseren Familien Kinder, Eltern, Verwandte, Leute haben, die auch unserem Dafürhalten dahin gehen, nämlich in diese Hölle, weil sie den Herrn Jesus nicht als Herrn erkennen, dann sollte uns das motivieren, für diese Menschen zumindest zu beten und nicht aufzuhören zu beten. Ich möchte jetzt noch 2 kurze Ausschnitte aus einem Andachtenbuch vorlesen, wo es auch um Leid geht. Menschlich gesprochen würde sich niemand diese Finsternis wünschen und doch ist ihr vielfältiger Nutzen unschätzbar. Leslie Weatherhead schrieb: Natürlich liebe ich wie alle Menschen auch die sonnigen Höhen des Lebens, denn Gesundheit, Glück und Erfolg reichlich vorhanden sind, aber ich habe mehr über Gott, das Leben und mich selbst in der Dunkelheit der Angst und des Versagens gelernt als jemals im Sonnenschein. Das ist das, was ich vorhin auch sagte, man erlebt Gott besonders, eben wenn es schwierig wird. Es gibt so etwas wie Schätze der Finsternis. Die Finsternis vergeht, Gott sei Dank, aber was man in der Finsternis gelernt hat, bleibt ewiger Besitz. Und noch eine andere Textstelle, die ist auch sehr interessant, kann man vielleicht auch im Hausgeist über nachdenken. Aber Gottes Wille für uns ist es, dass unser Leben eine unaufhörliche Krise ist, schreibt William MacDonald, die zu beständiger Abhängigkeit von ihm führt. Ununterbrochen stört er uns in unserem Nest auf. In ihrer Biografie Hudson Taylors schrieb Mary Gerlind Taylor, dieses Leben, das überall in der Welt zum Segen werden sollte, musste einen ganz anderen Prozess durchlaufen, einschließlich des vielen Ausleerens und Umfüllens von Fass zu Fass, das für die alte Natur so schmerzlich ist, durch das wir aber geläutert werden. Wenn wir uns klarmachen, was der göttliche Kellermeister in unserem Leben bewirken möchte, dann bewahrt uns das vor Aufbegehren und Rebellion und lehrt uns Unterwerfung und Abhängigkeit. Wir lernen zu sprechen mit Paul Gerhardt. Ihn lass tun und walten, er ist ein weiser Fürst und wird sich so verhalten, dass du dich wundern wirst, wenn er, wie es ihm gebührt, mit wunderbarem Rat das Werk hinausgeführt, das dich bekümmert hat. Jesus, das liest sich so leicht und ich weiß und du weißt auch, Herr, dass wir nicht zum Leiden gemacht sind, Herr. Und trotzdem wollen wir anerkennen, Herr, dass wenn Leiden da sind, du deinen Plan mit uns hast und wir wollen uns bewusst machen, dass du uns im Leid nicht verlässt, sondern dass du es im Ergebnis gut machen wirst. Wir möchten dich loben, dich preisen. Ich bitte dich für mich und für uns, dass wir deine Größe mehr erkennen, dass wir mehr Gottesfurcht im Leben haben, in unserem Herzen, dass wir perspektivisch auch mehr in den Himmel blicken, Herr, dich mehr erwarten und dass wir uns einfach auch in diesem Leben von dir gebrauchen und segnen lassen, auch umgestalten lassen, wenn es notwendig ist. Wir möchten dir einfach danken und dir die Ehre geben, Herr Jesus. Segne bitte jeden, der jetzt in der Gemeinde leidet, egal wie, dass er sich in dir und deinem Wort tröstet und dass er dich, so wie es ich auch erleben durfte, ganz real erfährt, Herr. Amen.